denke, da hat sich in jedem Fall was verändert, weil die Pandemie alles verstärkt oder vieles beschleunigt hat. Und ich glaube, insbesondere die viele Bildschirmarbeit und der Verlust persönlicher Kontakte haben irgendwie die Sehnsucht nach Realität und irgendwie einem analogen Erleben verstärkt. Und natürlich kann man im eigenen Garten etwas ausrichten, wenn man vielleicht in der Welt nichts ausrichten kann.
Herzlich willkommen beim Grünen Sofa, dem Podcast des Hessischen Landesmuseums. Mein Name ist Martin Faas, ich bin der Direktor des Hessischen Landesmuseums und habe immer wieder das Privileg, Gäste auf meinem grünen Sofa zum Gespräch einzuladen. Heute zu Gast auf dem grünen Sofa Anne Petersen, Chefredakteurin der Zeitschrift Salon, Magazin für Gastlichkeit, Tischkultur und Lebensart, zugeschaltet aus Paris, und Sven Lieberenz, Gärtner der Liebermann-Villa am Wannsee aus Berlin. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung, Herr Faas.
Wir nehmen heute unsere Liebermann-Ausstellung, Ich, Max Liebermann, ein europäischer Künstler, die ab 7. Oktober hier in Darmstadt zu sehen sein wird, zum Anlass, um über das Thema Garten zu sprechen. Denn alle wissen, dass der eigene Garten für Max Liebermann ein ganz wichtiges Motiv gewesen ist, ja vielleicht sogar das entscheidende Motiv in seinem Spätwerk. Liebe Frau Petersen, Sie haben Kunstgeschichte, Politik und Kommunikationswissenschaften in München und Paris studiert. Welchen persönlichen Bezug zum Garten haben Sie denn eigentlich?
Ich habe einen sehr kleinen Garten, also zumindest im Verhältnis zu meinen Schwestern beispielsweise. Ich bin familiär so ein bisschen vorbelastet. Mein Vater ist Pflanzenzüchter, ich komme vom Land und der Garten hat bei uns zu Hause schon immer eine sehr, sehr große Rolle gespielt. Wir hatten meine ganze Kindheit über einen sehr großen Gemüsegarten und meine Großmutter, die kenne ich eigentlich nur in ihrer Gartenhose. Und darum bin ich schon mit dem Garten irgendwie aufgewachsen und auch verbunden. Und heute ist der Garten für mich aber eben auch ein Ort der Ruhe tatsächlich. Abends gehe ich gerne noch mal raus und binde hier was an und schneide da was ab und guck mal, ob noch was gegossen werden muss.
Dann sind Sie ja absolut die richtige Gesprächspartnerin für uns. Und Sie, Herr Lieberenz, was hat Sie eigentlich bewegt, Gärtner zu werden? Haben Sie da auch in Ihrer Jugend einen besonderen Bezug zu entwickelt?
Ich habe meinem Großvater immer im Garten geholfen und irgendwann kam die Entscheidung, irgendwas muss man machen. Ich wollte Florist werden. Die Kollegen haben mir gesagt, werde erstmal Gärtner und dann Florist und dann bin ich beim Garten hängen geblieben.
Ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, was begeistert die Menschen eigentlich am Garten? Sie haben, Herr Lieberenz, viel mit Gästen im Liebermann-Garten zu tun. Was macht diese Menschen glücklich?
Ich glaube, im Garten ist die Welt noch in Ordnung, um es kurz zu sagen. Also die Leute kommen natürlich an den Ort, der ein ganz besonderer ist. Also Max Liebermann hat sich ja einen wirklich schönen Ort da ausgesucht mit dem Blick auf den Wannsee und die Ruhe. Trotz Großstadt drumherum. Und das lässt die Leute entspannen und die Welt ist in Ordnung. Man hört nicht die gruseligen Nachrichten ringsherum, sondern nur die Natur, das Wasser, den Wind. Und ich glaube, das ist das, was die Leute in den Garten zieht.
Und Sie werden ja auch häufig angesprochen von den Gästen.
Ja, es gibt so drei Fragen, die regelmäßig kommen. Warum lebt Ihr Buchsbaum noch? Was tun Sie dagegen? Wer kriegt das ganze Gemüse und so weiter? Also es sind so Standardfragen, aber die Leute haben Fragen und sind sehr froh, wenn jemand vor Ort ist, der sie dann auch natürlich beantworten kann. Was ich auch gut finde. Dafür bin ich ja neben Gärtner sein auch da.
Und gibt es denn auch Beete, auf denen Sie wie Liebermann Kohl anbauen, Kohl und Kartoffeln und auch Bohnen?
Es gibt ja leider zu dem Garten keine festen Pläne und außer das, was so in den Briefen geschrieben wurde, in diesen vielen hundert oder gar tausend, steht dann halt drin, was er so anbaute. Und das, was er gemalt hat, ist ja nicht immer hundertprozentig zu erkennen. Kohl und Kartoffel sowie Bohnen ist ersichtlich und das pflanzen wir jedes Jahr. Ich habe eine Fünf-Felder-Wirtschaft in dem Vorgarten eingeführt, damit nicht immer dieselbe Kultur an derselben Stelle steht. Und wir tun auch gewisse Gemälde jährlich nachpflanzen. So gab es zum Beispiel im Ersten Weltkrieg ein Bohnenspalier über den Hauptweg in der Mitte im Vordergarten. Und dieses Bohnenspalier wird dann im Prinzip in diesem Jahr einmal nachgepflanzt. Das ist jetzt einmalig. Letztes Jahr hatten wir ja die Jubiläumsbepflanzung im Oberrheingarten. Und dieses Jahr gibt es dann halt einen Bodentunnel oder einen Bodenspalier auf 36 Meter einmal durch den Vorgarten, wo man drunter durchwandeln kann.
Nun hat die Pandemie das Interesse für Garten ja vielleicht sogar noch gesteigert. Immerhin waren in vielen Bundesländern die Gartenbaumärkte und auch die Blumenläden geöffnet. Hat sich da etwas verändert, Frau Petersen?
Ich denke, da hat sich in jedem Fall was verändert, weil die Pandemie ja im Prinzip alles verstärkt oder vieles beschleunigt hat. Und ich glaube, insbesondere die viele Bildschirmarbeit und der Verlust persönlicher Kontakte haben irgendwie die Sehnsucht nach Realität und irgendwie einem analogen Erleben verstärkt. Und der Garten ist ein Ort der Selbstwirksamkeit und vielleicht nicht der unbedingt sofort sichtbaren Erfolge, aber natürlich kann man im eigenen Garten etwas ausrichten, wenn man vielleicht in der Welt nichts ausrichten kann. Und was man eben auch kann, man kann frei handeln, also beim Kartoffeln ausbuddeln, herrscht keine Maskenpflicht. Und ich glaube, dass der Garten auch eine Form ist, in Kontakt zu treten, also aktiv zu werden und sich wieder zu verbinden mit der Natur. Und ich glaube, das entspricht dem Menschen eben sehr.
Die Sehnsucht nach dem eigenen Garten ist ja wirklich sehr groß. Wir können ja lange Wartelisten beobachten, wenn es darum geht, einen Schrebergarten zu pachten. Da kommt man nicht so ganz einfach dran, weil die Nachfrage einfach enorm groß ist. Beobachten Sie, Herr Lieberin, so etwas wie eine Romantisierung des Gartens und der Gartenarbeit?
Ja, würde ich sagen. Also es ist schon. Also ich bin ja in der ehemaligen DDR groß geworden. Da hat jeder einen Garten gehabt. A, weil er nicht reisen konnte und B, wegen der Selbstversorgung. Und auch das ist heute wieder ein großes Thema. Bio-ökologischer Gartenbau und so weiter ist ja in aller Munde. Und jeder möchte jetzt ein Stück Garten haben, um seine eigene Tomate, seine eigene Kartoffel, wie auch immer, zu ziehen. Und das wollen die Leute natürlich gerade. Und besonders jetzt in der Pandemie, wo man nicht reisen darf, kann man in seinem Garten machen, was man will. Im kleinen Rahmen, in Anführungsstrichen, ist ein freier Mensch und muss keine Maske tragen. Und deswegen ist der Gartenboom natürlich gerade richtig groß. Seit letztes Jahr März. Mit Beginn des ersten Lockdowns dann richtig. Und auch das haben wir gespürt im Liebermann-Garten, weil es gab und gibt bis heute bestimmte Pflanzen einfach nicht zu kaufen, weil sie sofort weg vom Markt sind. Das ist ein ganz großes Problem für uns.
Das unterstreicht ja aber das, was Sie sagen, Frau Petersen, dass es wirklich doch einen enormen Run auf den eigenen Garten gegeben hat, dieses Gestalten wollen, dieses Graben, dieses Pflanzen einsetzen und auch die Begeisterung dafür, was dann daraus wächst, das mitverfolgen zu können, das scheint doch ein sehr starker Beweggrund zu sein. Kann man eigentlich den Balkon als ernstzunehmende Variante des Gartens betrachten?
Also möglich ist das natürlich und als Ort der Ruhe und Entspannung, aber auch des Gärtnerns ist der Balkon natürlich geeignet. Das große Problem da ist ganz oft, die Leute haben immer eine Himmelsrichtung und machen meistens das Gegenteil. Das heißt, wenn ich Südseite habe, fahre ich dann in Urlaub und dann vertrocknet alles, weil der Nachbar nicht Bescheid gesagt wurde. Oder ich versuche auf der Nordseite dann Tomaten zu pflanzen. Also Balkon ist eine tolle Alternative, aber ein bisschen komplizierter als einen Garten zu haben, der 360 Grad Sonne in Anführungsstrichen und Wind und so weiter hat, als wenn man nur eine Himmelsrichtung hat. Aber möglich ist es auf jeden Fall und ich kenne wunderschöne Balkone, aber sie können halt nur bedingt in den Urlaub oder länger wegfahren.
Was lässt sich denn auf dem Balkon jetzt mal sinnvoll an Gemüse und Obst anbauen oder bleibt es bei Kräutern?
Nein, es gibt natürlich viel mehr als Kräuter. Also Tomaten auf der Südseite ist gar kein Problem. Wein kann man anbauen auf dem Balkon, aber auch Kleinsträucher wie Himbeeren und so gehen in größeren Kübeln. Erdbeeren im Kasten, Radieschen, gar kein Problem. Bisschen kompliziertere Sachen, die regelmäßig Wasser brauchen, wie zum Beispiel der Basilikum, ist immer sehr schwierig, weil der steht in seinem kleinen Topf. Entweder ist er zu nass oder zu trocken. Und wenn er dann wächst, dann wird er so totgepflückt, dass die Pflanze nicht überlebt. Und deswegen ist das Basilikum schon wieder die hohe Kunst, in Anführungsstrichen. Aber sonst ist alles möglich.
Das hat schon auch etwas Beglückendes, dass man die Möglichkeit hat, Natur zu gestalten, ihr beim Wachsen zuzusehen.
Genau, oder man hat ein Staudenbeet und natürlich sieht das jedes Jahr wieder anders aus. Also dann einiges kommt wieder, anderes kommt nicht wieder. Das weiß der Lieberenz natürlich auch besser.
Ja.
Und dann hat man eben im Herbst davor Zwiebeln gesetzt. Das heißt, man hat die erste Blüte im April, Mai und dann die zweite Blüte, also dann darauf folgend im Juni, Juli. Also das ist natürlich ganz toll, jedes Jahr wieder ein neues Farbspiel.
Wir hatten als Kinder tatsächlich im elterlichen Garten so ein Beet, um das jedes Kind sich kümmern musste. Da konnte es dann auch pflanzen, was es wollte. Meistens waren es nicht Pflanzen, sondern Säen, um dann zu sehen, wie daraus nach und nach, was waren das dann, Radieschen oder Möhren oder auch Salat. Für uns als Kinder waren das immer ganz besondere Erlebnisse, jedes Jahr diese Beete neu bepflanzen zu können.
Genau, das war bei uns ganz genauso. Also Karotten oder Radieschen, sauer Ampfer erinnere ich mich auch noch gut, war auch ein ganz interessanter Geschmack, den ich irgendwie jahrelang nicht mehr gegessen habe. Dann die Karotte direkt aus der Erde holen und dann mit dem Gartenschlauch abspritzen und essen.
Und wie reagieren Kinder auf den Liebermann-Garten?
wenn sie mit Oma unterwegs sind und Oma denen erklärt, was das alles ist, was sie noch nie gesehen haben, aber schon gegessen haben, ist das immer ein tolles Bild, wenn die Kinder sehen, wie eine Erdbeerpflanze aussieht oder dass der Kohlrabi nicht aus der Erde kommt unbedingt, sondern oben drüber wächst. Also ist schon sehr interessant, was die Leute alles sehen und auch lernen letztendlich bei ihrem Besuch.
So dieses Thema Schrebergarten, das ist doch eigentlich eine ziemlich spießige Angelegenheit. Wie wird daraus eigentlich Lifestyle und Home Improvement, Frau Petersen?
Also ich denke ja, es gibt mittlerweile ja ganz verschiedene Arten von Schrebergärten und ob die nun spießig sind oder nicht, das kann ich eigentlich gar nicht beurteilen. Ich glaube, es besteht eben einfach ein großer Bedarf an Grünflächen und das ist ja mittlerweile auch oft der Dachgarten, also im Grunde genommen alles, was man unter Urban Gardening versteht.
Sie haben jetzt das Stichwort Urban Gardening angesprochen. Wie sehen Sie das? Ist das eine bloße Modeerscheinung oder eine grüne Perspektive für die Betonwüsten unserer Städte?
Also ich denke teilweise schon, gerade das, was so auf den Dachgärten passiert oder Stadtgärten oder Gemüseanbau oder beispielsweise in Kopenhagen gibt es ja dieses Restaurant auch auf dem Dach. Also ich glaube eben insgesamt, dass der Garten und die Natur eben ein großes Trendthema im Moment sind, genauso wie die Nachhaltigkeit und das mischt sich ein bisschen mit so einer gewissen Hinwendung zum Spirituellen fast. Also die Leute buddeln sich vielleicht nicht mehr nackt in die Erde, wie jetzt in den 20er Jahren auf dem Monte Verita oder so. Aber irgendwie so ein bisschen so dieses ganze Thema Waldbaden, Bäume umarmen, das gibt es ja alles wieder. Und das ist tatsächlich, finde ich, ein richtiger Lifestyle-Trend eigentlich.
Wie sehen Sie die Bewegung des Urban Gardenings, Herr Lieberenz?
Das ist eine gute Frage. Also beschäftigt habe ich mich noch nie groß damit, aber ich kenne das aus Potsdam. Da gibt es den sogenannten Luisenplatz und da tut eine Frau mit ihren privaten Mitteln diesen riesigen, gepflasterten Platz seit vielen, vielen Jahren verschönern. Und tut damit natürlich die Innenstadt mega schön begrünen und bringt natürlich für Feinstaub und Co. wahrscheinlich doch viel mehr Grün in der Stadt zu haben, weil nur die Straßenbäume, die leider in den letzten Jahren sehr, sehr leiden, ist es nicht getan. Und wenn sich da keiner weiter kümmert und da nicht die Finanzen für da sind, werden die Städte immer trockener, grauer und trostloser und kein schöner Ort mehr zum Leben.
Beim Einrichten, Gestalten und auch beim Häuserbauen hat der Garten ja immer schon eine große Bedeutung gehabt. Lieber Mann hat ja auf seinem 7000 Quadratmeter großen Grundstück einen Garten nach den Ideen der Gartenreformbewegung geschaffen. Was bedeutet aus Ihrer Sicht, Frau Petersen, Gartengestaltung heute? Gibt es heute auch solche Moden, wie es sie damals bei Liebermann gab, der zusammen mit Alfred Lichtwag dann einen solchen Garten nach den Ideen der Gartenreformbewegung gebaut hat?
Also ich denke schon, also gerade bei in der jüngeren Generation, das sieht man zum Beispiel auch an dem Masano-Garten in Brandenburg. Also es geht natürlich um regionale Blumen, also immer um die richtige Saison. Man kauft seine Blumen nicht bei Blume 2000, sondern im großen Stil jetzt auf diesen Feldern, die man teilweise ja kennt, an denen man vorbeifährt, wo man sich die Blumen selber schneidet. Also ich glaube schon, dass es diesen im Grunde genommen das, was es eben beispielsweise in Hamburg auch unter Rudolf Jürgens gab, also diese Bewegung, dass man naturnah anlegt, also dass die Bäume tatsächlich so gepflanzt werden, als wären sie dahin gefallen. Ich glaube, dass wir quasi sehr perfekt gepflegte Rabatten nicht sehen werden. Darum geht es natürlich nicht.
Teilen Sie diese Auffassung, Herr Lieberenz?
Das sehe ich auch so. Ich glaube, den schönen Landschaftsgarten, den es vor 100, vor 50 Jahren, vor 200 Jahren gab, den macht heute keiner mehr, sondern heute geht es Bienensterben, Insektensterben, das heißt mehr Unkräuter, was auch immer ein Unkraut ist, ist ja immer Auslegungssache, mehr Wildblumen in den Gärten, das ist, glaube ich, gerade ganz, ganz toll der Trend. Blumenwiesen oder Insektenwiesen.
Aber bei all diesen Moden gibt es ja auch sicherlich immer etwas, wo der Gärtner dann die Augenbrauen hochzieht und sagt, na ja, das ist ja gärtnerisch nicht so ganz passend. Was da zusammengepflanzt wird, was da nebeneinander gesetzt wird, das entspricht zwar der Mode, hat aber mit nachhaltiger Gärtnerei nichts zu tun.
Letztendlich war das aber schon immer so, weil sicherlich hat Liebermann einen wunderschönen Garten, aber einen Rosengarten und die Rosen in der Bedrängnis der Hecken zu pflanzen, ist auch schon damals die hohe Kunst gewesen, dass die Rosen wunderschön wachsen, obwohl daneben eine Heidenbuchenhecke steht, die das ganze Wasser und die Nährstoffe wegnehmen. Also es gab es natürlich auch immer schon, weil schön war schon immer, was gefällt. Und da wurde das halt zusammengepflanzt, was man haben wollte.
Das heißt, auch bei Liebermann passte gärtnerisch nicht alles so zusammen, wie er sich das aus ästhetischen Gründen vorstellte.
Genau, so würde ich das behaupten. Er war halt Künstler und für ihn waren ja auch die Farben ganz oft wichtig. Und ein gutes Beispiel ist natürlich immer der Rittersporn. Der ist ja sehr, sehr anspruchsvoll. Und wenn er ihn haben wollte, dann hat er ihn drüben wahrscheinlich aus der Gärtnerei holen lassen, aus seiner eigenen, hat sie in die Beete gestellt und nachdem die verblüht waren, kamen sie wieder raus, weil sie im Kübel oder einzeln auf dem Acker viel besser gedeihen als in der Konkurrenz von vielen Stauden, weil er halt freistehen will, einen lockeren Boden haben und einen hohen Nährstoffbedarf hat. Und wenn die Konkurrenz zu groß ist, wird er nicht jedes Jahr 1,50 Meter hoch werden. Also man hat sich das schon so gemacht, wie man es brauchte und wollte. Und heute ist es natürlich auch so.
Welche Rolle spielt das Thema Garten für das Magazin Salon?
Also unsere aktuelle Ausgabe hat einen ganz großen Gartenschwerpunkt, weil man im Moment an dem Thema natürlich auch nicht vorbeikommt und weil das mal auch absolut zu unserem Heft passt. Und ich glaube, so die neueren Trends oder es gibt eben sehr, sehr viele neue Protagonisten, die auch auf die Bühne gekommen sind, gerade auf Instagram. Sowas wie die Land Gardeners oder Charlie McCormick, das ist ein Engländer, der laufend mit seinen Dahlien Preise gewinnt. Also ich glaube, dass da auch ein ganz großer neuer Einfluss auch optisch gekommen ist. Und ja, das ist natürlich ein Thema, das wir sehr gerne aufnehmen, weil das auch sehr dekorativ ist. Wir haben aktuell Heft zum Beispiel auch Frances Palmer, das ist eine amerikanische Keramikerin, die jetzt das gesamte letzte Jahr in der Pandemie verschiedene Arrangements in Vasen, in ihren Vasen, die sie ja selbst getöpfert hat, gemacht hat. Und die hat einen Tennisplatz als Garten umfunktioniert. Das heißt, sie hat auch eine ganze Menge Blumen, die sie benutzen kann.
Interessant ist ja auch aus meiner Sicht, dass es ein sehr internationales Thema ist, dass man international sich dabei auch austauscht und dass es auch in der zeitgenössischen Kunst durchaus auch Bestrebungen gibt, sich mit Natur zu beschäftigen. Aber so traditionell, wie Liebermann das gemacht hat, so architektonisch, dass man gesagt hat, man baut einen Garten bestimmten Formkonzepten entsprechend, man gestaltet Natur mit dieser rigiden Formstrenge, geht man doch heute wohl nicht mehr auf Natur zu.
Da würde ich widersprechen, das tut man natürlich schon. Bei jemandem wie Pete Audouf, der jetzt im Moment gerade den Garten vom Bitra Design Museum neu gemacht hat oder auch ganz klassisch Leute, die sich große Häuser kaufen, lassen sich auch große Gärten anlegen. Also darum denke ich schon, dass es nach wie vor Gartengestaltung natürlich ein Riesenthema ist. Bei Liebermann, finde ich, ist der Garten natürlich auch so eine Art künstlerischer Ausdruck gewesen. Nicht wie bei Monet, der ja quasi seinen Garten zum Atelier gemacht hat und da auch all seine Motive gefunden hat.
Es war ja schon ein ganz strikter Konzeptgarten, nicht? Den aktuellen Diskussionen der Gartenreformbewegung folgte im Detail und nicht umsonst hat er dann auch den Freund Alfred Lichtwag, der ja einer der Haupttheoretiker dieser Gartenreformbewegung war, dann auch mit einbezogen und gemeinsam sind sie über das Gelände gegangen und haben sich überlegt, wie soll es denn sein? Wo kommen die Heckengärten hin? Das ist ja tatsächlich ein ausgeklügeltes Konzept. Aber wie Sie sagen, natürlich gibt es auch heute noch umfangreiche Gartengestaltung. Nur dass Künstler sich in diesem Maße für Gartengestaltung engagieren, das, glaube ich, ist heute vergleichsweise anders. Natürlich spielt das Thema Natur bei den Künsten eine große Rolle, aber es sind doch mehr und mehr, nach meiner Beobachtung jedenfalls, geht es auch darum, die Natur über Installationen in die Museen, in die Ausstellungsräume hineinzubringen und auf diese Weise sich mit dem Thema Natur und dem Pflanzen auseinanderzusetzen. Beispielsweise bei Künstlern wie Rashid Johnson oder Phoebe Washburn. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich denke, der Garten als Inspiration jetzt in der Gegenwart auch für Kunst findet man vielleicht eher in der Mode, also beispielsweise bei Dries van Noten, der ja einen wunderschönen Garten hat und auch die schönsten Blumenkleider der Welt entwirft und vielleicht eine kleine Parallele zu Yves Saint Laurent und Pierre Berger mit dem Jardin Majorelle in Marrakesch. Aber ansonsten gebe ich Ihnen recht, also es gibt nicht mehr diesen Garten, der angelegt wird und dann tatsächlich auch als Vorlage dient.
Liebermanns Garten war ja eigentlich so etwas wie ein Schutzraum für den reifen und anerkannten und schon über Jahrzehnte erfolgreichen Künstler. Woran ist es eigentlich in der Gartengestaltung erkennbar? Was würden Sie sagen, Herr Lieberanz, woran erkennt man den Schutzraumcharakter des Liebermann-Gartens für den Künstler?
Also spricht, glaube ich, nicht nur für den Liebermann-Garten, sondern eigentlich alle Gärten in der Kolonie Alsen am Wannsee, Das Haus steht meistens relativ weit vorne in der Straße und der Raum zwischen Haus und bei uns die seeseitige Seite ist natürlich sehr lang und sehr groß im Prinzip und schlecht einsehbar. Und damit kann man auch heute, wenn der Besucherverkehr nicht da ist, ohne Probleme zum Beispiel im Heckengarten sitzen und Kaffee trinken und wird nicht gestört. Und das waren natürlich große Räume, wo man seine Ruhe hatte. Auch heute, das genießen heute auch unsere Besucher, wie vorhin erwähnt. Die Ruhe unten am Wasser, wenn nicht gerade 1 Million Segelboote auf dem Wannsee sind, was früher wahrscheinlich nicht ganz so viel war wie heute, dann ist es da sehr ruhig und man kriegt vom Rest der Welt nicht viel mit und man wird auch nicht gesehen von der Straße.
So war auch für Liebermann natürlich der Garten dann der von Ihnen beschriebene Schutzraum. Hier konnte er sitzen und sich erholen von seinen Pflichten als Akademiepräsident und hat auch nur ganz wenige gute Freunde und Bekannte in seinen Garten eingelassen. Wie erhält ein heutiger Gärtner das Konzept dieses Liebermann-Gartens? Das ist ja sicherlich gar nicht so einfach, das weiter fortzuführen, was vor 100 Jahren erdacht ist und was man heute sicherlich in vieler Hinsicht auch anders machen würde.
Genau, das ist aus heutiger Sicht natürlich ein großes Problem. Weil vor 100 Jahren war schon das Klima ganz anders und die Sorten, die man damals gepflanzt hatte, hatten noch keine Schädlinge, die es heute gibt. Und das sind heute Probleme, die es damals so nicht gab oder diese anhaltende Trockenheit. Wir haben jetzt seit 14 Tagen knapp wieder über 25 Grad, keine nennenswerten Niederschläge, haben einen See vor der Haustür, das Wasser darf man aber nicht nutzen. Und das sind natürlich die Probleme, die man heute hat. Auch dass man, da es ja ein Gartendenkmal ist, ist Kreativität ein Kündigungsgrund in Anführungsstrichen. Das heißt, ich kann nicht einfach rote und weiße Rosen pflanzen, die trockenresistenter sind und schädlingsresistenter sind, sondern die historischen Sorten müssen bleiben und erhalten werden. Und das gilt für den ganzen Garten.
Klimawandel und Insektensterben werden ja in jedem Fall auch unsere Gärten verändern. Nun haben wir bei dem Liebermann-Garten die Schwierigkeit, wie Sie beschrieben haben, Herr Lieberenz, dass der ein historischer Garten ist und man den nicht so einfach verändern kann. Aber auch die normalen Gärten, die unsere Häuser umgeben oder auch die Schrebergärten werden darauf ja reagieren müssen. Was denken Sie, wird sich in den nächsten Jahrzehnten in diesen Bereichen verändern?
Also ich denke, dass einfach die Pflanzen, die man pflanzen kann, die man heute noch im Kübel hat und teilweise noch überwintern muss drinne, einfach auspflanzen kann. Also die Kollegen im Botanischen Garten Potsdam tun jetzt neuseeländische Pflanzen auspflanzen, Beete fest damit machen, weil unsere Winter das einfach zulassen. Wir haben seit vielen Jahren jetzt zum Beispiel Artischocken im Liebermann-Garten stehen. Die haben selbst letzten Winter mit relativ viel Schnee und doch mal Kälte super überstanden und stehen wieder kurz vor der Blüte. Und auch mediterrane Pflanzen kann man dann im Prinzip auspflanzen.
Direkt vor unserem Haus ist beispielsweise ein sandigen Bürgersteig und den bepflanzen wir jedes Jahr mit Blühzauber. Das ist auch eine sehr bienenfreundliche Saatmischung und ist wunderbar. Das freut alle, die vorbeigehen und ist, glaube ich, auch sowas, was wir immer mehr sehen werden.
Ja, das ist ja auch durchaus auch beim städtischen Grün zu beobachten in unterschiedlichen Städten, dass da auch schon Blumen- und Wiesenmischungen verwendet werden bei der Begrünung. Das ist doch in den letzten Jahren sehr auffällig geworden. Ich beobachte es hier auch in Darmstadt. Ich weiß nicht, wie Sie das in Potsdam sehen.
Geben tut's das. Das wird auch medial sehr groß angekündigt, wenn dann zum Beispiel die Stadtwerke Potsdam jetzt wieder riesige Flächen so anlegen. Das Problem dabei ist immer, dass die Pflege da sein muss. Also Wasser ist ganz wichtig. Wir haben im Liebermann-Garten auch seit 2 Jahren ein Beet im Gemüsegarten, da steht eine Bank drin und ein Riesenbaum, darunter kriege ich keinen Kohl kultiviert, da habe ich jetzt auch eine Blumenmischung seit 2 Jahren, die wunderschön ist. Aber auch auf der Tüte steht ganz groß, umso mehr Wasser, umso mehr Blüte. Das heißt, wer nicht gießt, hat da nicht viel Erfolg und letztendlich ist da wirklich eine große Pflege hinter, die müssen jedes Jahr neu gesät und gemacht werden, weil nur bestimmte Arten sich letztendlich in diesen Mischungen durchsetzen. Das heißt, es ist nicht einmal hingeworfen und man hat 10 Jahre Ruhe, sondern auch das ist Pflege.
Und Frau Petersen, was ist das Nächste, was Sie in Ihrem Garten angehen werden?
Naja, ich mache mir ein paar Gedanken um meinen Oleander und um den Zitrusbaum, weil obwohl Herr Lieberenz gesagt hat, dass es jetzt wärmer wird, habe ich ehrlich gesagt nicht alles konsequent reingeholt und der Oleander, ich habe den Eindruck, der hat es auch nicht überlebt.
Also dann haben auch Sie noch Aufgaben in Ihrem Garten zu lösen, wie sicherlich auch viele unserer Zuhörer in Ihrem Garten jetzt tätig werden nach den vielen Ratschlägen, die Sie, Herr Lieberenz, Ihnen auch mit auf den Weg gegeben haben. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Es war sehr interessant, mit Ihnen zu sprechen. Es hat neue Perspektiven auch auf den Garten gegeben, hat uns eine Vorstellung vermittelt, wie Garten zukünftig aussehen werden, wenn der Klimawandel uns dazu zwingt, Veränderungen vorzunehmen. Und so bedanke ich mich noch einmal bei Ihnen für das Hiersein. Ich bedanke mich auch bei Felix von Böhm für die Aufnahme und seinem Team natürlich ebenso und wünsche allen Zuhörern einen schönen Sommer und kommen Sie bald wieder und hören Sie den Podcast des Hessischen Landesmuseums Darmstadt. Vielen Dank.